Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Es ist ein wirklich breit gefächertes Werk, das die Schriftstellerin Gisela von Wisotzki über die letzten 40 Jahre entfaltet hat. Essays, Romane, viele erfolgreiche Theaterstücke und Hörspiele. Vor allem ihre Prosa hat die Kritik durchweg entzückt. Man feiert Gehalt und Stil, klug, prägnant, mit einem besonderen poetischen Schmelz. Und all das lässt sich jetzt wieder genießen in einem neuen Buch von Gisela von Wisotzki mit Prosa-Miniaturen. Der hingestreckte Sommer, so der Titel. Wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau von Wisotzki, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie beginnen Ihr Buch mit einem Blick in einen Sarg, und zwar dem von Johann Sebastian Bach. Was ist das für eine Geschichte? Sie enthält den herrlichen Satz: Tach, ich bring den Bach.
Ja, diese Worte stammen von einem Mauermeister und Schubkarrenbesitzer. Er erhält den Auftrag, den Sarg Bachs aus der kriegsbeschädigten Leipziger Johanneskirche in die Thomaskirche zu transportieren. Und dort hat man bereits einige verlässliche Gemeindemitglieder zusammengerufen, die bis zur Grablegung dort den Sarg bewachen sollen. Der Schubkarrenbesitzer auf seinem Weg dort zur Thomaskirche nimmt sich die Freiheit, in den Sarg hineinzuschauen. Ein offener Holzsarg, vollkommen für jeden zugänglich sozusagen. Und nun steht er vor einem schwierig zu verkraftenden Eindruck, nämlich vor dem kleinteilig zerlegten Bild eines Skeletts, dem Anblick einer schauervollen Zerrüttung, muss man sagen. Und auch die Gemeindemitglieder haben natürlich eine wirklich schwierige Situation und Erfahrung zu verkraften, plötzlich vor diesem Sarg zu sitzen und gleichzeitig ja voller, sagen wir mal, das sind ja wahrscheinlich alles Hardcore-Gläubige, also mit ihren Gedanken gerichtet auf eine Figur, auf Johann Sebastian Bach, der ja für viele Menschen einfach ganz direkt im Bündnis mit Gott stand, also eine geradezu heilige Figur, und plötzlich sitzen sie dort gemeinsam zusammen und müssen das betrachten. Und jetzt kommen die Worte, die Sie hier als Zitat gebracht haben zu Beginn: Der Maurermeister und Schubkarrenbesitzer trifft ein dort in der Kirche mit den Worten: Tach, ich bring den Bach.
Es ist wunderbar, wie Sie in wenigen Seiten diese ganze Atmosphäre und die Stimmung und die Figuren zeichnen. Es ist der erste Text in Ihrem Buch von insgesamt 49. Wie würden Sie denn selber Ihre Form beschreiben?
Ja, ich würde gleich mit einem Nein beginnen, was Sie nicht sind. Es sind keine Erinnerungstexte, keine Memoiren, nicht in dem Sinne autobiografische Lebensbilder. Ich möchte mal so beginnen. Manchmal kommen mir selbst die Menschen in meinen eigenen Prosastücken vor, wie Reisende, wie alleinstehende, zum Aufbruch bereite Reisende, die damit beschäftigt sind, sich neuen Boden zu suchen für die Darstellung ihrer Fähigkeiten, ihrer Leidenschaften, ihrer Tragödien. Und sie tragen ihre Talente, ihre Eigenarten und ihre unbekannten Erzählungen bei sich. Und ich, so empfinde ich mich in diesem Zusammenhang als Schreibende, ich biete ihnen dafür einen Boden. Ich biete ihnen gewissermaßen an, ihre Lage zu erfassen. Der Grund für diese Gegenüberstellung meiner Figuren ist, dass sie bestimmt sind, so empfinde ich sie, durch einen hohen Grad an Eigenleben, ich würde sagen an hochgradiger Gegenwärtigkeit. Ich denke da an die Bewohner des Hauses von Ascher, die ich neu gezeichnet habe, an eine junge Roma, die in der Slowakei einen gehäkelten Schlüsselanhänger vor mir auf den Kaffeehaustisch ablegt. Es sind einfach Texte, die unter dem Diktat der ruhelosen Wörter, das ist ja eine meiner Rubriken in meinem Buch, dort unterworfen sind sozusagen diesen Wörtern und sich vor mir darstellen. Es ist also eine, weil Sie nach der Form fragen, ein anderes erzählerisches Vorgehen, als in den Romanen. Ich habe das Gefühl, dass sie eben nicht eingebettet sind in einen Rahmen, sondern so da gut ausgeleuchtet von mir an die Rampe treten und sich zeigen.
Es kommt aber ganz viel Musik vor. Wir haben jetzt mit Bach schon begonnen. Es ist fast ein Leitmotiv, die Musik, die wirklich viele Texte prägt. Und das hat doch auch biografische Züge oder Hintergründe. Ihr Vater war in der Musikindustrie, hat Schallplatten produziert. Musik war allgegenwärtig in ihrer Kindheit. Und man merkt auch, wie gut sie sich auskennen. Es gibt eine Miniatur, die Violine Solo heißt. Da geht es um eine berühmte Chaconne, eben von Bach. Also ihre Literatur von Frosatzky, die ist ohne Musik kaum zu denken, ne?
Ich nehme an, dass es so ist. Dass, es ist einfach, denke ich, dass mir von der Musik des Vaters, von der Sie eben sprachen, Musikalität geblieben ist. Ich habe zwar Musikwissenschaft studiert, aber Musikalität heißt im Zusammenhang mit meinem Vater, er war ein Klavierspieler und Chansonvater. Und aus diesen beiden Elementen, glaube ich, habe ich so eine ganz bestimmte Form des Rhythmus und der Wahrnehmung für musikalische Vorgänge in meine Sprache möglicherweise mit aufgenommen. So könnte das sein.
Und Sie haben tatsächlich mit 15 Jahren auf einem Ball mit Fritz Wunderlich getanzt, dem berühmten Tenor. Mensch, claim to fame.
Ja, das verdanke ich eben auch der, sagen wir, mein Vater war künstlerischer Leiter einer Schallplattenfirma und er hatte zu später Zeit, hatte er die Möglichkeit, den Fritz Wunderlich zu engagieren. Und wir sind mal zusammen, die ganze Familie natürlich, ich war ja, wie gesagt, 15, und habe mit ihm getanzt. Und diese Szene, die breite ich ja auch vor den Augen der Leserinnen und Leser aus, die ist da aus einer großen Befangenheit heraus in mir zu einem wirklich geradezu Champagner nahen Gespräch und Tanzen gekommen ist und
Ihre Mutter hat das ein wenig mit misstrauischen Augen verfolgt und sagte dann später, mit dem tanzt du jetzt nicht mehr, du tanzt jetzt mit anderen. Danke soweit.
Mit meinem Vater sollte ich nur tanzen.
Mit dem Vater, genau. Ja. Es ist, Frau von Wysocki, schon so eine Art auch verschmitzter Autorbiografie, würde ich es mal nennen, im Arrangement, wie ich finde. Man fährt ganz viel so en passant über ihren Weg zu den Büchern, zur Literatur und man liest verblüfft, wie schwer sie sich als Kind anscheinend mit den Wörtern taten. Es war ein Elend der Buchstaben, so ist ein Text überschrieben. Was war denn da mit der kleinen Gisela los?
Also es war der Ehrgeiz meiner Mutter, mir sehr früh das Schreiben beizubringen. Und ich habe vollkommen deshalb versagt, weil ich so an Erscheinungen gebunden bin, ganz offensichtlich denke ich mir das, dass ich es nicht zusammengebracht habe, wie diese kleinen, eckigen und runden Formen, die da die Buchstaben ausmachen, wie die in Zusammenhang stehen zu den Erscheinungen, zu dem Hund, den wir hatten, zum Gesicht meiner Mutter, zu all den Dingen, die mich umgaben. Und ich hatte das Gefühl, einen furchtbaren Verzicht leisten zu müssen, mich plötzlich in diese kleinteiligen Förmchen einreihen zu müssen.
Das hat sich dann aber doch ganz schnell gelegt. Sie wurden zur Leseratte. Ihre Deutschlehrerin, das erzählen Sie auch mal ganz wunderbar, war nur halb begeistert, wie Sie erzählen. Da waren Sie waren zu belesen, zu naseweiß. Und bei der Abitursprüfung, da ging es dann sogar ein bisschen nach hinten los. Was war denn da passiert?
Nun, es hatte sich über einige Jahre hinweg eine stabile Feindschaft zwischen mir und dieser Lehrerin aufgebaut, könnte ich sagen. Wir gingen uns gegenseitig aus dem Weg. Und sie hat mich dann im Abitur schwer bestraft, weil sie mir eine, wie ich finde, unlösbare Aufgabe gegeben hat. Die will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich wurde also sozusagen entlassen, die Prüfung war zu Ende, ich ging ins Klassenzimmer zurück und da rief man mich noch einmal vor das gesamte Lehrerkollegium auf Wunsch des Direktors der Schule, der durchschaute, dass da irgendetwas eigenartig lief und der nun von sich aus diese Prüfung übernahm und mir, also ich muss wirklich sagen, mit einer Geste wirklich absoluter Großzügigkeit mich als erstes fragte, ja, was lesen Sie denn im Moment? Und das war natürlich, also da waren Tür und Tor für mich geöffnet. Es war also der Dr. Faustus gerade von Thomas Mann und wir vertieften uns dann in ein Gespräch. Und ich kann einfach nur sagen, das sind so Glücksmomente, von denen ich dann in dem Text sage, so sieht Zukunft aus. Mhm. Also aus einer solchen Situation heraus entspringt dann das Gefühl, in eine gute Richtung weiterlaufen zu können.
Aber Sie schonen ja jetzt Ihre Deutschlehrerin. Was sie Ihnen wirklich da sozusagen aufgebraten, übergebraten hat, waren 4 Goethe-Zitate in der richtigen zeitlichen Abfolge einzuordnen.
Ja,
also ich meine, das ist aber wirklich der Hammer für eine Abitursprüfung.
Ja, ja. Und der Hammer war dann auch, dass ich tatsächlich keine einzige richtige Zuordnung gemacht hatte, aber, wie der Direktor fand, es gut begründet hatte.
Frau Wisowski, das liest sich zauberhaft, Ihr Buch und diese ganzen Texte. Man spricht ja immer wieder von Ihrem Stil und preist ihn und spricht so von einem eigenen Kunstwerk der Sprache. Sehen Sie das eigentlich auch selber so? Welche Bedeutung hat das für Sie?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage unter all den anderen guten Fragen. Ich habe immer das Gefühl, dass solche Worte wie Sprachkunstwerk und so, dass die ein Versäumnis mitbringen. Es geht doch eigentlich um die alles entscheidende Frage, was kann sie, diese Sprache? Was zeigt sie ihren Leserinnen und Lesern von der Welt? Was gelingt ihr? Gelingt es ihr, etwas Ungesehenes sichtbar zu machen, Wahrnehmungen ins Licht zu rücken, die im Schatten liegen, Eindrücke, solche auch, Bilder und Erfahrungen, die Versöhnung nicht zulassen, Bruchstellen im Gefüge der Realität. In der Welt, das ist meine Wahrnehmung, sind wir nicht zu Hause. Wir geben aber den Wunsch nicht auf, danach in dieser Welt zu Hause zu sein. Und in dieser Spannung bewegen sich die Texte auch des hingestreckten Sommers. Und meine Sprache, denke ich, hat neben dem, was dort an ihr wahrgenommen wird, einfach den Ton einer Dringlichkeit. Vielleicht könnte man auch von einer Suchmaschine ganz eigener Art sprechen, dass eben eine ganz bestimmte Erfahrung über die Welt mitgeteilt werden möchte. Und meine Sprache, wenn ich dazu etwas noch einen kleinen Eindruck geben sollte. Wenn der Organist Cameron Carpenter im Kino Babylon einen Stummfilm begleitet, dann sehe ich zuletzt die Figuren auf der Leinwand sich nach Carpenters Musik bewegen, nicht umgekehrt. Also, dass die Dinge sich neu verknüpfen und dieses Credo einer in sich stabilisierten Welt torpedieren.
Carmen Carpenter, diesen Namen habe ich auch erst durch Ihr Buch gelernt. Ich habe ihn dann gleich mal nachgeschlagen und eine Wahnsinnsgeschichte ist damit verknüpft. Eine von Ihren 49 Miniaturen kann man sie gar nicht nennen. Es sind nur auf wenigen Seiten ganze Welten, die Sie entfalten. Ihr Buch hat jetzt schon viele euphorische Reaktionen ausgelöst, Frau von Wisowski. Also begeisterte Besprechungen in großen Tageszeitungen. Auch unser Rezensent hier im Deutschlandfunk Kultur war neulich völlig hingerissen. Wie wichtig ist für Sie solche öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich? Ich frage das, weil ich immer so den Eindruck habe, dass sie im Grunde so wenig kratzt. So die Gisela Wisowski, die bleibt mehr so für sich und schreibt. Aber vielleicht täusche ich mich auch, oder?
Nein. So ein wirklich total treffender Eindruck. Also ich würde mal von der ganz aktuellen Situation jetzt ausgehen. Ich beobachte bei mir im Moment etwas aufrührerische Empfindungen. Ich mache die Entdeckung, dass meinen Essays und Theaterstücken, deren Autorin ich lange Zeit vor allem gewesen bin, mehr Eigenständigkeit in der öffentlichen Betrachtung zugestanden wurde. Mehr Individualität. Eine schwierige Autorin, hieß es mehrmals. Selbst in der kritischen Ablehnung gab es oft ein hochinteressantes Überdenken meines Schreibens. Das ist nun nach den beiden Romanen begreiflicherweise einer Eingemeindung, einer gewissen Vergesellschaftung etwas näher gerückt. Die Texte geraten in andere Zusammenhänge hinein, das heißt in den Nähebereich der Definition. Das ist meine Empfindung und der etwas wiedererkennbaren Muster. Der Wiener Buchmarkt zum Beispiel, ein Literaturmagazin, sorgt sich um die Anordnung der Texte und stellt dann erleichtert fest, dass es eine Ordnung gibt. Und im Tagesspiegel lese ich in einer wirklich außerordentlich engagierten Besprechung meines neuen Buches von Michael Braun gleich zweimal davon, dass ich eine Journalistin bin. Ich wäre ja übrigens glücklich über die Fähigkeiten des Journalismus, nämlich seine Sache mit einer gewissen straffen Unumwundenheit ins Blickfeld zu rücken, wenn ich da an das Ausmaß meiner Mühen denke.
Aber Frau, also Sie lesen das doch schon sehr, sehr genau. Und es bestimmt ist es aber auch schön für Sie, dass viele Sie so toll finden. Unsere Zeit ist leider verstrichen und wir sind schon schwer über die Zeit, Frau Fulsatzki. Mein Redakteur, der schimpft schon mit mir durch die Scheibe. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch und eine schöne Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen natürlich auch noch.
Danke Ihnen
alles
auch.
Gute, auch für das neue Buch Der hingestreckte Danke. Sommer. Jetzt bei Suhrkamp erschienen mit 252 Seiten für 24 Euro.
Adventskalender. Ich bin Nora Karchis, Moderatorin und Redakteurin in der Literaturredaktion. Ich verschenke dieses Jahr den autobiografischen Roman Die Glasglocke von Sylvia Plath. Am Anfang sind wir in New York im Juni 1953. Esther Greenwood, die Hauptfigur, ist 19. Sie studiert an einem Elite-College und definiert sich vor allem über ihre Leistungen. Wenig später ist Esther zurück in den Vororten von Boston, den sie immer entfliehen wollte. Und es kommt zum Zusammenbruch. Esther erhält einen Brief, die Absage der Harvard University. Sie hat es nicht in den Sommerschreibkurs geschafft. Dann gibt es im Roman dieses grandiose Bild. Zwei Sätze, die alles enthalten, was folgen wird. Den ganzen Juni über hatte sich dieser Kurs vor mir wie eine glänzende, sichere Brücke über den öden Abgrund des Sommers gezogen. Jetzt sah ich sie schwanken und sich auflösen und ein Körper in weißer Bluse und grünem Rock stürzte in die Tiefe. Die Frau, das ist natürlich sie selbst. Die zweite Hälfte des Romans erzählt diesen Sturz in die Tiefe. Die Glasglocke von Sylvia Plath ist ein Klassiker der feministischen Literatur und hat mich weggefegt. Und zwar wegen der Schonungslosigkeit, mit der sie ihre Depression protokolliert. Sylvia Plath hat es geschafft, mir diesen Zustand, in dem Raum und Zeit kollabieren, begreiflich zu machen. Ich schenke das Buch meiner Schwester. Hey Shishi, du kriegst von mir dieses Buch, weil du gerade eine schwere Phase durchmachst. Sylvia Plath erzählt von den dunkelsten Gefühlen, die man haben kann. Aber eben auch davon, dass es wieder aufwärts geht. Das Ende, so viel sei verraten, ist voller Hoffnung. Esther sagt auf der allerletzten Seite: Das rote Wollkostüm war so strahlend wie meine Pläne. Ich wünsche dir, dass deine Pläne für das neue Jahr genauso strahlend sind wie die von Esther Greenwood in Sylvia Plaths Roman Die Glasglocke.
Unser literarischer Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur, der Roman von Sylvia Plath, wurde von Reinhard Kaiser ins Deutsche übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einem letzten Buch, einem letzten Text, den der französische Philosoph Michel Serres einen Tag vor seinem Tod seiner Lektorin übergeben hat. Einen Essay über Religion, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Das Verbindende, so der Titel. Wir sind jetzt verbunden mit unserer Kritikerin Katharina Teutsch. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sagen Sie uns doch vorab ein paar Worte zu Michel Serres. 89 Jahre ist er geworden, 2019 gestorben. Eine Größe der französischen Philosophie. Was war er für ein Denker, für ein Gelehrter? Worüber hat er philosophiert?
Michel Serre, das war so ein typischer französischer Intellektueller seiner Generation, politisch dem Geist von 68 verpflichtet, engagiert, kultiviert, involviert in das Pariser Kulturleben, dabei selbst aus kleinen Verhältnissen stammend. Und dann so typisch auch wieder nicht, er war ja nicht nur Philosoph, sondern auch Mathematiker und hatte zu Beginn des Computerzeitalters, also Anfang der 80er Jahre, eine eigene Kommunikationstheorie entworfen. Er konnte aber auch ziemlich populär sein. Sein vorletztes Buch, glaube ich, trug den Titel »Was genau war früher besser? Ein optimistischer Wutanfall«, das war der Untertitel. Und das war eine wirklich geniale Schelte all der greisen Kultur-Kassandras und Kultur-Kassandros, für die das Abendland mit der Erfindung des Internets untergegangen war und des Smartphones vor allen Dingen. Also unterm Strich, Michel Serre, der wollte mit seinem Denken erstens die Generationen miteinander versöhnen, er wollte zweitens den vermeintlichen Gegensatz zwischen Technik und Kultur aushebeln und er wollte drittens unterschiedliche akademische Disziplinen miteinander verschmelzen. Er hat mal gesagt, dass er sich dabei oft gefühlt hätte wie eine deplatzierte Schabracke, die in Spitzenmantel und Halskrause auf Technopartys geht.
Und wie geht das nun zusammen mit dem Verbindenden? Also welche Gedanken entfaltet er jetzt in diesem Essay über Religion?
Ja, das lässt sich so in einem Satz eigentlich kaum sagen und zusammenfassen, aber vielleicht ganz grob. Für Serre, den Mathematiker, ist das Abstrakte oder auch das Virtuelle, wie er sagt, eine heilige Kategorie. Die Entstehung der Algebra, also der Variable X, des abstrakten Geldes und der abstrakten Alphabetschrift, all das ist der ebenfalls abstrakten Gottesvorstellung irgendwie geistesverwandt. Das sind quasi die Meistererzählungen des menschlichen Kollektivs, die Hotspot unserer Kultur, wie er sagt.
Und das Hotspots, das klingt aber schon sehr woke und modern. Was sind denn diese zentralen Hotspots? Kann man die erkennen?
Ja, also die Denkgebäude der Wissenschaft, des Geldes und der Sprache, ich habe es gerade gesagt, und eben auch der Religion, das sind quasi die Behausungen des menschlichen Kollektivs. Nur, dass die religiösen Mythen dabei von alles überragender Strahlkraft sind. Das ist sozusagen die Grundthese des Buchs. Von den großen Weltreligionen gehen bis heute ungeheure Bindungskräfte aus. Sie halten die Gesellschaft im Positiven wie im Negativen zusammen. Und damit beschäftigt sich Michel Serre.
Und wie entfaltet er das in diesem Buch?
Also Michel Serre war ein Denker, der ja überall hin Brücken bauen wollte, aber nicht so missionarisch, sondern weil er wirklich der Überzeugung war, dass man auf der anderen Seite des Mondes immer was Bereicherndes für das eigene Weltverstehen finden könnte. Und der französische Originaltitel seines Buchs lautet Relire le Relier. Und das ist ein Wortspiel, das es leider in den deutschen Titel nicht geschafft hat oder auch nicht schaffen konnte. Und es bedeutet das Verbindende neu lesen. Denn der Begriff Religion, schreibt Serre, hat zwei Ursprünge, relegere, wiederlesen und religare, verbinden. Und sein letzter Essay, das ist ein Versuch über das Verbindende zwischen den Menschen in einer Zeit, wie Serre meint, großer weltanschaulicher Umbrüche und Zusammenbrüche. Und da war er eigentlich immer ein Optimist, auch ein Technikoptimist, der immer versucht hat, seiner Zeit das Positive abzugewinnen.
Das heißt also, auch diese letzten Überlegungen zur Religion fügen sich ja ziemlich nahtlos in die Philosophie des Michel Serre ein?
Ja, das könnte man so sagen. Das ist sozusagen nochmal eine große Versöhnungsgeste. Im Klappentext steht, dass Michel Serre oder ich glaube seine Lektorin schreibt zu Beginn des Buchs, dass er sich sein ganzes Leben lang mit diesem Buch beschäftigt hat oder es sein ganzes Leben lang geschrieben hat. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass er ein Leben lang an diesem Buch geschrieben hat, aber er hat an diesen Gedanken herumgedacht. Und das Buch ist auch eher, es ist ja als Essay deklariert, es ist eher ein meandernder, denkerischer Spaziergang eben durch diese Hotspots oder man könnte auch sagen Hotpots unserer Kulturgeschichte und diese versöhnliche Geste, die ist eben sehr typisch für Michel Serres gesamten philosophischen Ansatz.
Kommt man denn da als nicht philosophischer Leser oder Leserin auch mit beim Meandern und Wandern durch diese Philosophie?
Ja, absolut. Also Serre ist ja ein Philosoph mit Bodenhaftung. Er hat ja, wie gesagt, auch diese populären Bücher geschrieben. Und so schreibt er dann auch, selbst in den abstrakten Sphären der Philosophiegeschichte kann er sich so ausdrücken, dass man sehr gut mitkommt und dass das Ganze auch irgendwie von einem großen Stilbewusstsein geprägt ist. Also allerdings ist der Text auch sehr assoziativ, sprunghaft und elliptisch. Man bekommt hier keine Systemphilosophie geboten, sondern eher so eine Exkursion in die Hotpots der Kulturgeschichte. Unsystematisch inspirierend, könnte man sagen, und vielleicht eine Kategorie, die für einen Philosophen ein bisschen komisch ist, aber auch ungemein sympathisch.
Wie war das jetzt gerade? Das wollte ich mir gerade merken.
Unsystematisch. systematisch inspirieren.
Und systematisch inspirieren, das muss ich mir merken. Dankeschön, Katharina Teutsch, über Michael Serre, das Verbindende. Er ist ein Essay über Religion, jetzt im Surkamp Verlag auf Deutsch übersetzt von Stefan Lorenzer mit 224 Seiten für 25 Euro. Und alles das mehr zum Buch, zum Autor lesen Sie mal in Ruhe nach im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Na? Wie geht's uns denn heute?
Naja. 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 Naja.
Ah, und jetzt wird auch schon der erste Teilnehmer auf die Bühne geholt. Hasim Salimi aus Pakistan. Im letzten Jahr schon einer der Favoriten um die begehrte Trophäe, aber leider leer ausgegangen. Salimi positioniert sich vor Mikrofon. Die Spannung steigt. Nicht schlecht für den Anfang. Salimi krümmt sich, seine Form zerfließen. Eine sehr gute Performance. Spiralförmig windet sich sein Körper in unzähligen Drehungen. Eine hundertfach gewundene Spirale, eine grazile Sprungfeder. Er hat sich kringelig gelacht. Und so wohlgeformt präsentiert er sich nun dem Publikum, das kaum noch zu halten ist. Was macht die Jury? 5 Punkte sehe ich? 6 Punkte? 33 Punkte! Das wird gerade an der Tafel angezeigt. 33 Punkte von der Jury für diese schwierige Disziplin.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Unerschrocken heißen die Comics über das Leben außergewöhnlicher Frauen. Es sind der humorvolle Blick und der reduzierte, treffsichere Strich von Penelope Bagieu, die die Geschichten im Reigen der vielen berühmte Frauenveröffentlichungen so besonders machen. Jetzt gibt es Unerschrocken als Animationsserie. Die 3-Minuten-Folgen sind in der ARD-Mediathek zu finden. Egal ob Tier, Mann oder Frau, Anke Engelke spricht alle Rollen. Dabei ist auch Josephine Baker.
1963 kehrt Josephine an den Broadway zurück.
Josephine!
Zutritt nur für Weiße? Geht's noch?
Aber Sie sind anders. Sie sind ein Star.
Also hat sich in all diesen Jahren nichts geändert?
Ja!
Josephine schließt sich dem Bürgerrechtsmarsch von Martin Luther King an.
Miss Baker, wollen Sie das Showgeschäft etwa aufgeben?
Die Bühne kann warten. Mein Kampf findet auf der Straße statt.
Unerschrocken, echte Heldinnen. Die Animationsserie jetzt in der ARD-Mediathek. Es ist das E.T.-Prinzip. Ein himmlisches Wesen kommt auf die Erde, um ein Menschenkind zu retten und verliert dabei selbst an Kraft. Im Kinofilm Laura's Stern findet das kleine Mädchen den Himmelskörper mit abgebrochener Zacke auf einem Spielplatz. Der knuffige Stern hilft Laura, in der großen fremden Stadt heimisch zu werden, bis er selbst, heimwehkrank, sein Strahlen verliert.
Ich muss den kleinen Stern nach Hause bringen.
Nach Hause?
Laura's Stern. Die erfolgreiche Kinderbuchgeschichte, geschrieben von Klaus Baumgart, übersetzt in 25 Sprachen, gibt es nach Trickserie und Trickfilm jetzt auch als Live-Action-Remake. Zu sehen im Kino.
16. September 2029.
Der Journalist Johann Hellström wurde mit einem Arbeitsverbot belegt. Seine Texte passen nicht mehr in das nach rechts gerückte Deutschland.
In der Hellström-Affäre ist nun erwiesen, dass der ehemalige Redakteur des Verlages FNN falsche Informanten zitiert und Fakten gefälscht hat.
Hellström zieht sich zurück und wohnt fortan in einem Smart Home auf einer schwedischen Insel. Mit dabei ist seine Frau Lucia, eine Anwältin, die militante SystemkritikerInnen verteidigt. Doch der Zufluchtsort richtet sich gegen Johann und Lucia.
Hat jemand Zugriff auf das Haus?
Ach, wie denn?
Und spielt das Paar gegeneinander aus. Sind es die politischen GegnerInnen, die das Haus lenken? Oder hat die künstliche Intelligenz ein Eigenleben entwickelt?
Pass auf dich auf und auf Lucia. Bleibt im Haus, ja? Die rufen ja gerade die nächste Terrorwarnstufe aus.
Das Haus. Der Journalist Dirk Kobiuweit hat das Szenario in einer Kurzgeschichte entworfen. Morgen Abend ist der Thriller um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss hier im Deutschland von Kultur. Und wir bleiben im Takt, wenn jetzt Florian Werner wieder Musik für uns liest, und zwar einen Song von Cat Power. Ende Januar feiert die US-amerikanische Sängerin ihren 50. Geburtstag und sie macht sich und ihren Fans dieses Geschenk, ihr mittlerweile 11. Studioalbum wird dann erscheinen. Covers soll es heißen, lauter Covers wird es enthalten, also Interpretationen von Liedern anderer. Das Prinzip dabei, radikaler musikalischer Minimalismus, die reine Essenz der Songs. Und Florian Werner liest das an einer grandiosen, wie er findet, Version von Bad Religion heraus. Hören Sie mal.
Eine Szene wie aus einem lakonisch-melancholischen Film von Jim Jarmusch. Eine Frau steigt in ein Taxi, sie will aber nirgendwo hin, sondern eigentlich nur reden. Der Fahrer möge doch bitte, während das Taxameter läuft, ihr Psychotherapeut sein. Der geht aber nicht darauf ein, sondern fängt ungefragt an zu beten. Sie wünscht sich eine mobile Gesprächstherapie. Er würde am liebsten einen Exorzismus durchführen. Man ahnt, das kann eine lange Fahrt werden. Im Original stammt Bad Religion von dem R&B-Sänger Frank Ocean. In dessen Version ist der Taxifahrer allerdings kein Christ, sondern bekennender Moslem. Sein Aufruf zur Seelenrettung beginnt daher mit der bekannten islamischen Gebetsformel. Allahu Akbar, I told him don't curse me. Oh boy, you need prayer. Letzten Endes ist die Religionszugehörigkeit des Taxifahrers aber auch egal. Wenn man den Glauben an höhere Mächte verloren hat, sind alle Götter gleich weit entfernt. Die Frage ist nicht, wie oder wen man um Erlösung bittet, sondern ob diese überhaupt möglich ist. In ihrer vollumfänglichen Verlorenheit erinnert die Figur, die hier singt, an mythische Sagengestalten wie den fliegenden Holländer, bekannt durch die gleichnamige Oper von Richard Wagner. Das Taxi entspricht dem Segelschiff, der Fahrer dem Steuermann, der Passagier schließlich gemahnt an den titelgebenden Mann, der zu ewiger Seefahrt verdammt ist und nur alle 7 Jahre an Land gehen darf. Und abermals verstrichen sind ganz so lange wird die Taxifahrt in Bad Religion wahrscheinlich nicht dauern. Schließlich muss auch das allegorischste Auto irgendwann einmal tanken. Aber dass das lyrische Ich zu einer zähen, ziellosen Reise verdammt ist, steht außer Zweifel. Sie habe 15 Leben, beteuert Cat Power gegenüber dem Fahrer, und über keines davon könne sie offen sprechen. Diese Getriebenheit, gepaart mit der Abwesenheit eines inner- oder gar außerweltlichen Telos, macht die Figur zu einem prototypischen modernen Subjekt. Tatsächlich kennt die neuzeitliche Literatur viele Weisen der Zielverfehlung und des Scheiterns, schreibt der Philosoph Manfred Frank. Mir will sogar scheinen, dass sie sich in ihrem Wesen dadurch charakterisieren lässt. Den einzigen Trost bietet, wie so oft, die Liebe. Sie ist es, die den fliegenden Holländer erlöst. Nach ihr verzehrt sich auch die Sängerin in Bad Religion. Immer wieder singt sie am Ende des Liedes Love, wie eine Gebetsformel oder ein Mantra. Der strenggläubige Taxifahrer hat zu diesem Zeitpunkt längst abgeschaltet. Wenn er noch weiter betet, dann höchstens in der Stille.
Bad Religion, die neue Fassung von Cat Power auf ihrem neuen Album, das im Januar erscheint. Florian Werner hat den Song für uns gelesen.